Herzlich willkommen zu Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute spreche ich mit Viola Heller, Expertin für weibliche Netzwerke und Unternehmensstrategien. Ja, und Viola hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Frauen erfolgreich zusammenzubringen, mit klarem Fokus auf Wirtschaftlichkeit und nachhaltige Veränderung. Wir sprechen über ihren Aha-Moment und der fand auf der Achterbahn statt, warum Netzwerken so einfach sein kann und wie Unternehmen Frauen gezielt als Erfolgsfaktor nutzen können. Ein inspirierendes Gespräch über Chancen, Wandel und die Zukunft der Arbeitswelt. Auf die Plätze, sichtbar los! Hallo liebe Viola, ich freue mich sehr, dass wir heute auch mal im Podcast sprechen. Wir haben ja oft Gelegenheit, uns auszutauschen, aber umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist.
Ja, hi Kerstin, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zum Podcast.
Sehr, sehr gerne. Viola, wir fangen auch gleich an. Du weißt, hier geht's immer direkt rein. Und auch an dich natürlich die spannende Frage. Was ist der Aha-Moment in deinem Leben, der vielleicht dazu geführt hat, dass du das machst, was du heute tust, oder der überhaupt eine Wendung in dein Leben gebracht hat und vielleicht auch inspirierend für andere ist?
Also mein Aha-Moment, der liegt tatsächlich schon eine ganze Weile zurück. Und zwar fand der während eines Praktikums im Europapark statt, nach meinem Abitur. Und zwar habe ich da VIP-Betreuung gemacht, Prominente aus der Medienwelt, aber eben auch Politiker oder Wirtschaftsleute. Und der Aha-Moment war tatsächlich, war das Gespräch auf der Achterbahn, in dem ich einfach rausgefunden habe, was Netzwerk ist, was es bedeutet, wenn man ein tragfähiges Netzwerk hat, was man damit bewirken kann, wie das funktioniert. Ich sage auch mal immer zu allen, mit denen ich das bespreche, wie einfach das eigentlich ist und für jeden möglich und was man dadurch halt durch diese Fähigkeit zu netzwerken, was man da im Leben für sich erreichen kann und ja, welche Türen sich aufmachen.
Und was ist auf dieser Achterbahn passiert? Das klingt ja spannend.
Also auf der Achterbahn ist tatsächlich passiert, dass ich mit einem damaligen Geschäftsführer von Coca-Cola mich ausgetauscht habe über tatsächlich verschiedene Dinge und dann so die Frage kam, Frau Heller, was wollen Sie so mit Ihrem Leben machen? Da war ich ja noch relativ am Anfang und habe ich gesagt, ach ja, bei Coca-Cola zu arbeiten wäre auch nicht so schlecht. Und dann hatte ich wenig später seine Visitenkarte und glaube ein halbes Jahr später meinen ersten Werkstudentenjob, den ich sozusagen einfach durch dieses Netzwerken dranbleiben, neugierig sein, offen sein, ins Gespräch kommen. Dann natürlich auch, weil ich mich beworben habe, aber jetzt müssen wir mal ehrlich sein, da war ich am Anfang, da hatte ich jetzt noch keine fünf Masterabschlüsse, sondern einfach halt dran geblieben, dann letztendlich bekommen habe.
Okay, es lohnt sich also wieder mit dem Netzwerk. Ich glaube, über Netzwerke sprechen wir gleich noch sehr viel mehr. Aber natürlich sind alle neugierig, was macht eigentlich Viola Heller? Stell dich doch mal kurz unseren ZuhörerInnen vor.
Also tatsächlich, wenn wir da schon dabei sind, sage ich manchmal immer aus Spaß, ich bin hauptberuflich Netzwerkerin. Da ist natürlich jetzt mittlerweile auch mehr dahinter. Und zwar berate ich Unternehmen, die ich sag mal, im weitesten Sinne was mit Frauen machen wollen. Dass ich erstmal mit denen kläre, was sie denn genau mit Frauen machen wollen. Und wenn das dann klar ist, ich die eben berate, was gibt's für Möglichkeiten oder was müssen für Maßnahmen ergriffen werden, sowohl intern als auch extern. Und da dann auch dazu beitrage, dass die richtigen Unternehmen mit den richtigen Frauen oder Netzwerken, aber auch Frauen mit den richtigen Unternehmen in Kontakt kommen, damit letztendlich alle davon profitieren, dass wir dieses weibliche Potenzial in der Wirtschaft haben und noch viel besser nutzen können.
Das interessiert mich ein bisschen mehr. Was mit Frauen machen wollen? Ist es tatsächlich so eine allgemeine Aussage, dass Unternehmen sagen, ich will was mit Frauen machen? Und was ist deren Motivation? Also wollen die weibliche Mitarbeiter finden oder wollen die ihr Image verbessern bei Frauen oder wollen die Konsumentinnen finden? Was heißt das und was sind das für Anfragen? Aus welcher Ecke kommen die?
Also erschreckend, und damit hatte ich tatsächlich am Anfang auch nicht gerechnet, ist, dass das tatsächlich so unpräzise, wie ich das formuliert habe, oft von den Unternehmen herangetragen wird. Und dann der erste Schritt ist, in der Zusammenarbeit eben genau herauszuarbeiten, was wollen sie genau. Meistens wollen sie von allem ein bisschen, so die eierlegende Wollmilchsau, und am besten nichts dafür bezahlen oder am besten soll das noch alles nebenher laufen. Und das ist tatsächlich die erste Arbeit herauszuarbeiten, basierend auf der Unternehmensstrategie oder einfach auf den unternehmerischen Zielen rauszufinden, ist eben der Fokus, Frauen oder weibliche Talente zu gewinnen, die internen Mitarbeiterinnen weiterzuentwickeln. Einige haben auch wirklich einen ganz konkreten Fokus auf die Top-Etagen, also Frauen mehr in die Top-Etagen zu bekommen. Dann gibt es natürlich auch ganz viele, die sagen, hey, wir wollen weibliche Konsumentinnen finden. Was man ja einfach auch wissen muss, ist, dass Unternehmen ja auch ganz stark ihre Tätigkeiten ausrichten, wo der Umsatz herkommt. Das heißt, wenn die Frauen eine große Anzahl sind als Konsumentinnen, haben sie indirekt einen sehr positiven Einfluss, weil das Unternehmen sich aus der Vertriebsstrategie heraus halt auch schon sehr viel mit Frauen beschäftigen muss. Also ganz unterschiedlich, und dementsprechend ist dann auch die Beratung oder die Betreuung extrem unterschiedlich. Also es gibt nicht dieses eine Produkt oder den einen Workshop, den man immer durchführt. Vielleicht kann man sagen, die Strategie oder diese Klärung und klar zu werden, das ist schon gemein, aber dann differiert die Arbeit komplett.
Das heißt, du hast dich darauf spezialisiert, was Frauen wollen und was Unternehmen von Frauen wollen.
Ja, so kann man das sagen. Wobei, ich würde mal sagen, also wenn ich wirklich wüsste, was Frauen wollen, dann wäre so einfach ist es nicht. Aber ich bin tatsächlich darauf spezialisiert, und das sind wir ja auch viel im Austausch, dass ich, glaube ich, einen guten Überblick habe, was gibt's für Bedürfnisse in dieser weiblichen Zielgruppe, wie ist auch, es gibt ja nicht die weibliche Zielgruppe, also nur weil wir Frauen sind, sind wir nicht alle gleich, das heißt natürlich ein großer Unterschied, bin ich am Anfang meiner Karriere, bin ich Seniora, also wo stehe ich im Leben, was habe ich für Interessen, aber wo ich auf jeden Fall eine Expertise habe, dass ich eben für die unterschiedlichen Zielgruppen die Expertin kenne, die da die Zugänge haben, aber auch dieses Wissen, um dann eben mit den Unternehmen diesen Masterplan zu entwickeln, was braucht es denn, dass das Unternehmen davon profitieren kann.
Wir hören ja in der letzten Zeit auch immer mal wieder Stimmen, dass wir jetzt auch mal genug für die Frauen getan haben, beziehungsweise dass auch nicht als gerecht oder Gleichbehandlung wahrgenommen wird. Wie nimmst du diesen Markt im Moment wahr, auch aus Unternehmenssicht? Gibt es die Frage öfter oder nun weniger oft? Wo stehen wir denn da gerade? Du hast ja viel Einblick.
Also da gibt es gerade auf jeden Fall einen Trend, dass das viel diskutiert wird. Aber wenn man sich mal genau anschaut, also da war tatsächlich viel Medienfokus die letzte Zeit drauf. Aber wenn man sich jetzt mal ganz klar die Budgets anschaut, die in den letzten Jahren da wirklich dediziert eingezahlt wurden, ist es eigentlich immer noch ein Bruchteil. Also die öffentliche Wahrnehmung war, was das Thema angeht, deutlich größer als die tatsächlichen Bestrebungen innerhalb der Unternehmen. Das heißt, so dieser Vorwurf, die Frauen werden total bevorteilt, also das liest sich aus keiner Statistik raus. Im Gegenteil, man muss eigentlich immer fragen, wie kann denn das sein, dass Frauen besser aus der Uni abschließen und dann so wenig oder dann so schwer nur in Führungsetagen kommen. Also da sieht man weiterhin eine Übervorteilung von den Männern. Und die öffentliche Wahrnehmung ist auch eine andere als das, was dann tatsächlich umgesetzt wurde. Aber ich sehe schon so, dass der Markt auch viel, ich sag mal, Wind und viel, dass da viel passiert ist, was sehr wenig zielgerichtet war. Also ich kann schon diesen Unmut verstehen, dass viele das Gefühl haben, da ist viel passiert und wenig kommt bei rum. Das haben übrigens auch viele Frauen oder es geht ja meistens auch her mit Diversity, mit anderen diversen Gruppen, dass die Bestrebungen, die da aktuell am Markt sind, vielleicht auch gar nicht genau darauf eingezielt haben, dass Ergebnisse erzielt wurden. Das heißt, ich glaube, wir sind da noch ganz am Anfang und der aktuelle oder auch diese Wokeness-Debatte ist, also jedes Unternehmen, das einfach sagen kann, wenn da jetzt irgendein neuer Präsident sagt, das braucht man nicht mehr, das Unternehmen kann diese Maßnahmen komplett streichen, dann sage ich immer, dann war das noch nie wirklich dahin, da wo es sein soll, nämlich in der Wertschöpfung. Und die Unternehmen, die das wirklich schon in der Wertschöpfung arbeiten, da geht es gar nicht darum, Frauen zu bevorteilen, sondern das sind Maßnahmen, die für alle einzahlen und die auch weiterhin wichtig und unternehmensrelevant sind und werden.
Das heißt, du siehst also die Zukunft positiv, dass mit den richtigen Maßnahmen auch der Fokus auf den Frauen bleiben wird. Ich meine, immerhin 50% der Gesellschaft und ein, wie du es nennst, großer Wertschöpfungsfaktor oder sollte einer sein. Wenn du dir das aber trotzdem anschaust, welche Rezepte gibt es denn für Unternehmen, damit das auch tatsächlich Auswirkung in ihrer Wertschöpfung hat?
Also die Rezepte gibt's oder das Rezept ist, das wirklich in diese Wertschöpfungskette einzuarbeiten. Und jetzt mal so ein bisschen plakativ gesagt, gibt es zwei Ansätze. Unternehmen will entweder mehr Umsatz oder Gewinn machen, beziehungsweise Kosten einsparen. Also es muss ja in das Unternehmensergebnis einzielen. Und das finde ich auch ganz wichtig, wenn es so drum geht. Natürlich ist das komplette Diversity- und Female-Thema auch ein gesellschaftsrelevantes. Aber man kann es wirklich einfach ganz ohne diese moralische Perspektive unternehmerisch durchrechnen. Und das muss dann auch passieren. Also ich sag's mal so, wenn jetzt zum Beispiel ein Luxusunternehmen erkennt, dass die Frauen, die jetzt ab sofort Geld verdienen, die eben aufsteigen, eine relevante Zielgruppe sind und auch dazu sorgen, dass der Umsatz oder dann letztendlich auch im Idealfall, wenn das Unternehmen nicht noch alles falsch macht, auch der Gewinn sich verbessert. Wenn das signifikant ansteigt, hat natürlich ist es auf einmal businessrelevant. Das heißt, es macht für ein Unternehmen total viel Sinn und auch für jeden Mann, dass da ein Fokus drauf liegt. Und dann profitieren alle und dann läuft es in die positive Richtung. Oder dass man zum Beispiel auf der anderen Seite sagt, wenn man eben mal sich anschaut, und das hat auch der CEO von Stepstone, der Sebastian Detmers, hat ja auch das Buch geschrieben, die große Arbeiterlosigkeit vor 1 oder 2 Jahren, wo er nochmal ganz klar gesagt hat, es gab nie einen besseren Zeitpunkt für dieses Diversitätsthema, weil wir eben diesen Fachkräftemangel haben. Und selbst wenn man sich diese wirtschaftliche Lage anschaut, weiß man trotzdem, dass der Fachkräftemangel nicht weniger wird. Der wird sich vielleicht verschieben und verändern, aber wir haben einfach diese 50% mehr Potenzial, die, wenn das die Unternehmen an, also diese weiblichen Talente mehr nutzen, im richtig gemacht dazu führen wird, dass Stellen schneller besetzt werden. Also wenn eine Stelle schneller besetzt wird oder auch hochwertiger, weil qualifiziertere Leute reinkommen, dann hat man verschiedene Aspekte. Man kriegt, man spart Geld, weil der Prozess kürzer geht. Bei mittlerem Management geht man zum Beispiel beim halben Jahr von bis zu 500.000 aus, die gespart wird, wenn der Prozess gut läuft. Und man natürlich am Ende, wenn man besseres Potenzial hat, weil man auf einen größeren Pool von qualifizierten Talenten zugreifen kann, man einfach Unternehmenswert generiert. Und wenn das so herausgearbeitet wird in Zahlen und Daten und Fakten, dann ist da eine Riesenchance. Und dann, wie ich das gesagt habe, sind wir eigentlich erst am Anfang.
Jetzt könnte man, auch wenn du sagst, wir sind erst am Anfang, wenn man sich mal so umsieht, was es alles gibt, wie viele Konferenzen sich mit Frauen beschäftigen, wie viele Netzwerke entstanden sind. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, dass man sagen könnte, als Unternehmen, wo finde ich überhaupt diese Frauen? Wo sind die denn, die gut Qualifizierten, die ich für mein Unternehmen gewinnen möchte oder die uns hier in der Wirtschaft voranbringen? Ich würde jetzt auch mal Femvisible dazu zählen. Wir sind auch ein Netzwerk, vor allen Dingen für Selbstständige oder Unternehmerfrauen. Wieso fällt es Unternehmen trotzdem schwer, mit Frauen in Kontakt zu kommen? Und es braucht Leute wie dich, die denen erklären, wo sie die tatsächlich finden oder wie sie mit denen kommunizieren.
Also da würde ich auch nicht sagen, dass es da den einen Grund oder den einen Aspekt gibt, aber einige Aspekte sind zum einen, dass der Markt halt sehr kleinteilig agiert, also dass es für Menschen, die da einfach nicht, ich sag mal, fulltime die Zeit haben, sich da einzuarbeiten, ist ganz schwierig zu identifizieren, ist, wen gibt's in Summe und dann auch so eine klare Differenzierung reinzukriegen, wo haben die einzelnen USPs oder wo zahlen die ein? Es liegt zum einen daran, dass die relativ jung sind und dass es teilweise noch also überhaupt erst entsteht und dass die Netzwerke oder diese Initiativen halt auch nicht alle gleich agieren. Also viel in dem Markt ist tatsächlich auch aus diesem Verein, Verbandsgeflecht entstanden. Das heißt, da ist eine Schwierigkeit. Das heißt, die Verbände oder die Vereine sind nie dazu aufgebaut worden, zum Beispiel eine Datenbank zu erarbeiten, wo man wirklich drauf zugreifen kann, die man dann wirklich auch, mit der man arbeiten kann. Ja, das heißt, die sind oft gar nicht so entwickelt, um dann genau auf die Bedürfnisse zu passen, was für die Unternehmen an dem Punkt, wo die sind, wo die halt auch relativ schnell Ergebnisse brauchen und sagen, hier, wir haben den Partner, der hat so viel Frauen, die sind in dem Bereich spezialisiert, da können wir marketingtechnisch mit den KPIs arbeiten, diese Strukturen sind da gar nicht okay. Vorhanden. Das ist ein Punkt. Und da ist zum Beispiel jetzt so Femvisible, dass du eigentlich bei Femvisible siehst, du hast halt die selbstständigen Gründerin, das hast du in wenigen Netzwerken, dass du eigentlich so eine klare Zielgruppe hast, die ja, du würdest jetzt sagen, die ist auch nicht total klar, aber noch nicht mal diese Spezialisierung hast du in ganz vielen der Initiativen und Netzwerke.
Wir sehen ja auch, wenn wir gerade mal bei den Netzwerken bleiben, dass sie auch unterschiedlich aufgestellt sind, sowohl von der Größe her, aber auch wie sie betrieben werden. Was beobachtest du da gerade? Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, oder wir beobachten da ja auch, dass der Markt sich ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Wirtschaft sollte man sagen, konsolidiert. Man sieht, dass einige Netzwerke, die auch sehr professionell betrieben werden, auch ihr Team kürzen mussten. Das deutet ja alles so ein bisschen darauf hin, dass dort vielleicht nicht mehr so viel Support da ist oder müssen sich diese Netzwerke neu erfinden. Wie siehst du denn diesen Markt?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, da gibt es ja so die Unterteilung in diesen Verein, Verband, NGO und die das unternehmerisch angegangen sind und diese Vereine, Verbände, da sieht man eigentlich gerade jetzt in der Zeit relativ wenig Veränderungen, weil die auch wenig Druck von außen haben, die kommen über, also die sind halt sehr von ihrer Finanzierung, ich sag mal, sehr solide aufgestellt. Das heißt, ehrlich gesagt, das läuft einfach weiter. Die haben da vielleicht dann weniger Kommunikation oder vielleicht den einen oder anderen weniger Partner. Aber die ja ehrenamtlich engagiert sind, das machen die halt auch weiterhin. Also da verändert sich der Markt wenig. Und du hast recht, was sich komplett verändert hat oder was halt so entstanden ist und jetzt teilweise halt verifiziert wird oder halt in sich zusammenbricht, ist dieses Unternehmerische, also dass da wirklich auch Geschäftsmodelle versucht wurden aufzubauen. Und da sieht man tatsächlich gerade, was waren halt wirkliche Geschäftsmodelle und was waren halt auch, ich sag mal, kurzfristig orientierte Geschäftsmodelle. Also ich gebe ein Beispiel. Ich finde es zum Beispiel durchaus für Netzwerke sinnvoll, dass man eine gewisse Teilnehmergebühr hat, auch von Seiten der Frauen. Das ist aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen nicht exorbitant hoch sein sollte, aber durchaus auch da sein sollte. Aber wenn halt eben Netzwerke darauf gebaut haben, dass die sich halt ausschließlich über diese Teilnahmegebühren, die in hohen vierstelligen Summen abgerufen wurden, dann ist es natürlich ein Unternehmensmodell, das halt sehr fragil an sich aufgebaut ist. Und da merken wir jetzt halt, sobald der erste Wind kommt, fällt es in sich zusammen. Und jetzt prüft sich halt auf dem Markt, wer hat da ein echtes Geschäftsmodell und wer hat sich so ein bisschen versucht, ich sag mal, durchzumauscheln. Und dann macht es auf jeden Fall, oder dann ist, glaube ich, zentral für den kompletten Markt ist, dass wir diese moralische und ich sag mal gesellschaftsrelevante Komponente, dass wir die komplett von dem Unternehmerischen trennen. Also Natürlich ist es wichtig, dass Frauen sich bedingungslos unterstützen und es hilft dem Ganzen, aber das kann nicht die Basis sein. Also wir müssen das unternehmerisch aufbauen. Das heißt, ein Geschäftsmodell, was auch immer dann was die dann anbieten, Netzwerk, Events oder was auch immer, Vermittlung, Headhunting, kann nicht darauf gerechnet werden, dass dann wiederum Frauen irgendeine Form von freiwilligen Arbeit leisten, weil das im Prinzip ja dann auch wieder darauf ausgelegt ist, dass die Frauen, die ja eh schon diese ganze Care-Arbeit, Freiwilligenarbeit, dass die das ja noch mehr machen. Das heißt, es müssen Geschäftsmodelle entstehen, die aus meiner Sicht so 70, 80% durch B2B oder Investoren, also auch für Investoren spannend sind und die aber vor allem halt auch wirklich sich komplett unternehmerisch tragen und nicht, weil Frauen das wichtig finden und dann als in ihrer Freizeit irgendein Chapter-Lead machen, um irgendwelche Frauen zusammenzubringen. Was nicht bedeutet, dass die ein oder andere das nicht Sinn macht, weil die vielleicht Coaches und weil sie das als eigenen Marketing nutzt, aber es darf nicht darauf basieren. Und das sehen wir. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass Frauen, ich sag mal, mutiger sein sollen oder alle, die auf dem Markt agieren, da auch wirklich unternehmerisch vorzugehen und da auch groß zu denken. Und das fehlt uns auf dem Markt. Wir denken nicht groß. Es wird immer das nächste Event, ja, und dann haben wir da noch 5.000 Euro, dass das irgendwie gedeckelt ist. Aber es wird nicht als Gewinn und als Businessmodell gedacht. Und das ist aus meiner Sicht der große Fehler. Und damit auch schwierig für Unternehmen als Leistung einzukaufen, weil die ja wiederum auch unternehmerisch agieren. Und wenn das dann nicht in deren KPIs einzielt oder Unternehmensziele, dann natürlich auch schwierig ist, das zu verargumentieren, wenn das Geld weniger ist, was jetzt in den nächsten Jahren krisenzeitig so sein wird, warum sie halt genau diese 100.000 dann in dieses Female-Thema investieren. Wenn sie aber zum Beispiel gegenrechnen können, wir haben so und so viel Hirings und wir sparen uns so viel Headhunting, dann ist das ehrlich gesagt dann ganz schnell gegengerechnet. Aber genau das muss halt passieren.
Ja, verstehe. Das heißt aber auch, will sagen an der Stelle, du glaubst, wenn nicht das Thema als Geschäftsmodell betrieben wird, dass dann auch kein Vorankommen ist und für die Unternehmen zu wenig Value, oder Werteversprechen da ist? Oder wie siehst du das? Also könnte man umgekehrt sagen, du denkst, wenn sich der Markt professionalisiert, dadurch, dass es ein skalierbares Geschäftsmodell gibt, das sich mit Frauenförderung beschäftigt, glaubst du daran, dass der Frauenmarkt und Frauen in der Wirtschaft eine größere Rolle spielen werden?
Ja, absolut. Das glaube ich. Und ich glaube halt, ich sage nicht, dass das, was jetzt gerade passiert, nichts ist. Also man darf natürlich diese ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten, da fußt ja auch unsere Gesellschaft drauf, halt eben leider, weil es viele Frauen ehrenamtlich machen, was leider ist, weil sie da natürlich finanziell und alles ins Hintertreffen geraten. Aber ich glaube, es wird dann fliegen, wenn es als Wachstums Potenzial für die Wirtschaft erkannt wird, wenn Unternehmen und Investoren verstehen, dass diese Ressource Frau zu aktivieren, ja, in welcher Form auch immer, dass das ein wesentlicher Treiber ist, unsere Wirtschaft voranzutreiben. Und das wird aber erst passieren, wenn da halt auch Investitionen reinlaufen, ob das jetzt durch Unternehmen oder große Deals ist. Oder genauso läuft es ja auch gerade im Bereich KI. Also da geht es ja auch darum, welches KI-Unternehmen kriegt eben vielleicht von der Bundesregierung Auftrag oder halt Investorengeld. Und genau diese Dynamik muss in irgendeiner Form auch passieren. Ansonsten dümpeln wir und es ist nicht, dass man nichts macht, aber es ist immer nur so gegen die Wellen ein bisschen anzurennen.
Und vielleicht eine letzte Frage dazu. Wie schaffen wir das tatsächlich, Frauen in der Wirtschaft als Geschäftsmodell sozusagen zu etablieren? Hast du denn da Ideen oder was schwebt dir da so vor oder was machst du heute?
Also das, was ich tatsächlich gesagt habe, da zu professionalisieren, dass diese, ich sag mal, diese Kompetenz, die Frauen ja schon haben, wie schon gesagt, Frauen haben heute schon, kommen mit besseren Abschlüssen von der Uni, sind teilweise hoch, die sind total ausgebildet, dass man halt guckt, wie kriegt man ganz durch Sponsorships, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also wie kriegt man ganz konkret Beispiele geschaffen, dass Frauen, ne, also vielleicht auch nochmal wichtig, natürlich auch mit einbezogen, dass wir ein totales Betreuungsproblem haben. Also das ist natürlich dann noch dabei, aber am Ende geht es darum, halt diese Best Practices zu schaffen, dass in dem Moment, wo man das Potenzial der Frauen wirklich ganz gezielt in die Position bringt, dass da halt dann dieser Mehrwert entsteht.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, auch in den jetzt wirtschaftlich angespannten Situationen, in denen sich viele Unternehmen befinden, wie dieses Thema tatsächlich weiter gesehen wird und auch gegebenenfalls weiter nicht nur gefördert, sondern tatsächlich diese Investitionen, von denen du sprichst, getätigt werden. Ich glaube, da können wir gespannt sein und wer dort auch eine entscheidende Rolle einnimmt. Man braucht immer auch eine gewisse Lobby, die sich dafür engagiert. Auch da bin ich gespannt, ob diese aufrechterhalten werden kann und ob Frauen tatsächlich weiterhin ein Thema bleiben. Ich bin da irgendwie zwiegespalten. Ich sehe auch große Supporter, die sich teilweise zurückziehen oder nicht mehr so viel dazu sagen, wie sie in der Vergangenheit dazu gesagt haben, weil es vielleicht auch gesellschaftlich, politisch im Moment auch andere Strömungen gibt, die es vielleicht zum Nachteil empfinden. Also von dem her glaube, es lohnt sich nach wie vor, dort in diese Märkte hineinzuschauen und auch hinein zu investieren. Und ich hoffe, dass da mehr davon überzeugt sind als nur wir beide.
Ja.
Aber wir sehen ja auch zum Teil positive Beispiele, die jetzt auch expandieren, wenn ich an Bisinet denke, die jetzt auch international sich etablieren. Von dem her habe ich Hoffnung und freue mich immer, wenn ich dort positive Nachrichten höre. Und ich
Ja, und
denke, durch
vielleicht.
Menschen wie dich können wir das dann auch hoffentlich gut in die Zukunft tragen.
Vielleicht, was ich da nochmal ergänzen wollte, weil du das mit dem Internationalen angesprochen hast. Also ich sehe das wie du. Das wirkt, also da sind viele Fragezeichen. Da gibt es gerade auf jeden Fall auch viel zu diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, das Schöne ist ja, dass wir auch als Deutschland doch nicht so isoliert sind oder so standalone, wie wir immer glauben. Und dass da natürlich die Länder um uns herum einfach auch einen anderen Takt angeben. Das heißt, wir da natürlich auch von außen beeinflusst wird. Und gerade wenn man sich das ganze Thema anguckt mit Europa und wie es da weitergeht, da wird es einfach de facto Veränderungen geben. Und da wird auch ein gewisser Druck entstehen. Und dann dürfen wir einfach nicht vergessen, das Thema Fachkräftemangel wird, das ist momentan durch andere Umstände so ein bisschen in den Hintergrund, aber das ist ja wie das Klima kein Thema, das einfach so weggeht. Ja, und
Ja.
da liegt meine Hoffnung drin, dass diese äußeren Faktoren den Druck auf die Unternehmen machen, wo sie den selbst nicht spüren gerade.
Ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise vielleicht können wir noch einen Tipp aus dir herauskitzeln. Wenn ich ein Unternehmen bin oder eine Führungskraft, was würdest du mir oder uns heute empfehlen, tatsächlich zu tun, um für Frauen attraktiv zu werden oder auch für die eigenen Mitarbeiterinnen attraktiv zu bleiben. Was sind da so die Dinge, die Unternehmen und Führungskräfte auf jeden Fall im Blick haben sollten?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man nicht was sein, versuchen zu sein sollte, das man nicht ist. Also ich glaube, ganz wichtig ist, offen und transparent zu sein, wo man steht und auch sagt, wir haben noch einige Dinge, wo wir noch nicht da sind. Und dann aber aufzeigen, dass man eben diese Motivation und auch die Ideen hat, wie man für Frauen halt in der Zukunft oder auf dem Weg auch interessanter bleibt. Aber ganz wichtig, jetzt keine Erwartungen wecken, die man dann nicht einhält, sondern offen und transparent quasi gemeinsam in diese Veränderung zu gehen, weil ich immer wieder feststelle, dass Frauen oder überhaupt Menschen dann auch damit leben können, dass die Welt nicht perfekt ist und am Ende dann für alle einfach das beste Ergebnis dabei rauskommt.
Vielen Dank, Viola. Viele, viele spannende Aspekte und Perspektiven dabei, die vielleicht auch nicht jedem so bewusst sind. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du dich auch nicht scheust, hier in Kontroversen zu gehen, die sicherlich da sind im Markt. Ich weiß, dass du da immer auch ein guter Gesprächspartner und Diskussionspartner bist oder Partnerin an der Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und wir darüber gesprochen haben und für dich natürlich alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung und die Zeit.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.